Lasst uns gemeinsam aufstehen und zu unserem Vater reden. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du lebst und dass du uns dich lebendig zeigst. Danke für das Leben, was du uns lebendig machst, weil du unser Gott bist, uns geschaffen hast und uns am Leben auch geistlich erhalten willst. Und ich danke dir für dein Wort, was du uns gegeben hast. Und ich bitte dich jetzt, dass du es uns aufschließt. Wir brauchen dich auch darin, dass du uns das Wort erklärst. Genau in der Situation, wo wir es brauchen. Und ich bitte dich, rede jetzt zu jedem von dem, der jetzt hier in diesem Raum ist. Ob er klein ist, ob er groß ist, alt oder jung. Danke, dass du da bist und reden wirst. Ich vertraue es dir an und ich bitte dich darum. Amen.
Amen.
Ja, ich...
Hau mal den Kopf.
Wir werden heute einen Bibeltext durchgehen. Einen Abschnitt, ein ganz kleiner Abschnitt, den wir im Matthäusevangelium finden. Und genau in dieser Passage oder in diesem größeren Abschnitt, der für die Christen eine ganz besondere Relevanz bekommen hat. Und das ist die Bergpredigt, die Jesus gehalten hat. Und die so eine Relevanz sogar bekommen hat, dass sogar Menschen, die nicht Christen sind, davon inspiriert worden sind und in die Welt rausgegangen sind, um etwas zu verändern. Solch eine Wirkung hatte das sogar. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das geht, aber es gibt sogar Pastoren, die sind von diesem Wort angeregt worden, sind nicht gläubig und machen so ihren Dienst. Da habe ich von einem gehört, dass der das tut. Und da denke ich, wie kann man das machen? Was ist das für ein Text, diese Bergpredigt? Und ja, die müssen wir uns immer wieder nochmal genau anschauen. Die muss so bedeutend sein, dass sie uns in unserem Leben was zu sagen hat. Und natürlich schaffen wir heute nicht die ganze Bergpredigt, das ist ja klar. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass dieses Wort, was da gesprochen wird, einfach diese Menschen herausfordert. Sogar auch viele Philosophen fragen sich, was steht da drin, und immer wieder kramen sie das hervor, ob sie glauben oder nicht. Und wenn jetzt nun wir, die vielleicht an Gott glauben, dieses Wort lesen, und was für eine größere Relevanz hat das für uns, wenn wir es mit dem Heiligen Geist, der zu uns spricht, verstehen wollen. Und dieses Wort ist eingebettet in der Bergpredigt, was ich jetzt gleich vorlesen will. Es geht nämlich heute, wie Werner schon gesagt hat, um Salz und Licht. Aber wir müssen erstmal verstehen, was drumherum ist. Und ich fange vor der Bergpredigt an, um einmal kurz einen Einblick zu gewinnen. Nämlich genau da, wo Jesus seine Jünger, die er gewonnen hat, mit denen er losgezogen ist, erstmal sammelt. Und wir fangen an in 4,18. Da steht: Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und dann geht's gleich noch weiter, aber wir sehen schon, Jesus fängt mit ganz normalen Menschen etwas an. Menschen wie du und ich. Die müssen nicht hochgebildet sein, die müssen nicht Theologie studiert haben, die müssen nicht irgendwie besonderes Leben vorgewiesen haben. Er fängt einfach an mit Menschen, die da sind. Sicherlich hat Jesus auch etwas schon dabei gedacht, wenn er diesen einen Menschen nimmt. Und wenn du zum Glauben gekommen bist, hast du das vielleicht auch selber erfahren, dass er dich packt, dass er dich verändert, dass er dich mitnimmt. Und er sagt hier zu diesem Bruder oder zu diesen beiden Brüdern: folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich, steht hier, verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Es ist doch erstaunlich. Also wirklich, die sind einfach nachgefolgt. Was für eine Autorität, was für eine Kraft steckt in Jesus Christus drin, dass sie ihm einfach so nachfolgen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus und der Sohn des Zebedäus und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus. Wie sie ihre Netze flickten, und er rief sie. Und dann wieder. Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Was für eine Bewegung steht dahinter. Sie verlassen ihren Vater und folgen jemanden anderen nach. Sie lassen etwas hinter sich und radikal folgen sie diesem Jesus nach. Was für eine Nachfolge steckt dahinter? Das ist dieser Jesus, um den es geht heute, der diese Worte vom Salz und Licht spricht. Dieser Jesus, dem diese Menschen einfach so nachgefolgt sind, die er direkt angesprochen hat. Und ich wünsche mir, dass es dir genauso geht, dass Jesus dich anspricht und dass du sagst, ja, diesem Jesus will ich folgen. Dieser Jesus hat dieses Wort, was er da damals gesagt hat, zu seinen Jüngern geredet. Und wenn er es zu seinen Jüngern sagt, dann gilt es uns genauso. Denn auch heute gibt es Nachfolger Jesu Christi und das hat er sich gewünscht. Ganz am Ende von Matthäus lesen wir, dass die Jünger auch andere zu Jünger machen sollen, dass es weitergehen soll. Und genauso wie damals gilt dieses Wort auch uns heute, dich und mich, dir und mir. Dieses Wort hat eine Relevanz, deswegen wurde es auch aufgeschrieben. Deswegen haben wir die Bibel. Es hat einen Grund, warum wir die Bibel haben, weil wir es auch erfahren sollen. Jesus ist nicht da und erzählt es dir heute, aber Gott hat es so geschenkt, dass wir eine Bibel überliefert bekommen haben, wo dieses Wort für dich und für mich nachlesbar ist und wo wir genau die gleiche Kraft, die Jesus damals rübergebracht hat, genauso erfahren dürfen. Und wir lesen weiter und das möchte ich noch weiter mit euch besprechen. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, also einen großen Raum, und dann lehrte er. Er lehrte in den Synagogen und, dann kommt gleich noch später, er heilte. Er war für die Menschen dort direkt vor Ort da. Er war nicht nur einer, der einfach nur predigte, der einfach nur irgendwelche Worte sagte, sondern auch sie gleich tat. Da ist Jesus für mich ein riesengroßes Vorbild. Für mich, wenn ich die Bibel lese und auch wenn wir gleich den Abschnitt lesen, muss ich das im Hinterkopf haben. Jesus ist das große Vorbild, wenn wir schauen wollen, was es heißt, wenn wir diese Wörter einfach nur so lesen, dann sind sie nicht nur einfach nur Wörter, sondern sie sollen gelebt werden und sie sind voller Lebendigkeit. Jesus ist uns ein Vorbild darin, was es heißt, Glauben zu leben. Er predigt es und tut es sogleich. Und es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa und dann steht da auch noch aus den 10 Städten, das waren so kleinere Städte, die man so zusammen die 10 Städte genannt hat, und aus Jerusalem, der Hauptstadt, und Judäa, also dem umliegenden Gebiet, und von jenseits des Jordans, also ein weiter Kreis, zog es hin, um diesen Jesus zu hören. Er muss eine sagenhafte Anziehungskraft gehabt haben. Und dann kommen wir zu der Bergpredigt. 5,1. Als er aber das Volk sah, und damit sieht Jesus das ganze Volk, was ich eben beschrieben habe, was aus den ganzen unterschiedlichen Ecken zusammenkam, ging er auf einen Berg und er setzte sich hin. Und seine Jünger traten zu ihm. Eine ganze Menge ist da, aber Jesus spricht nicht zu dieser ganz großen Menge, sondern er spricht zuerst einmal zu einem ganz engen Kreis. Nicht erst zu ganz heiligen Hafen, sondern erstmal zu wenigen. Ganz enger Kreis. Damit fängt er an. Ganz einfach. Und so, aber, dass die anderen auch zuhören können. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach, und dann geht's weiter. Und wir lesen weiter, die Textstelle könnte ich jetzt nachschlagen, aber am Ende der Bergpredigt, nämlich in, da lesen wir, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendete hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Das Volk hat also zugehört. Als er zu den Jüngern gepredigt hat, haben doch die anderen mitgehört und haben sich gewundert darüber, was der da sagt. Auch damals, nicht nur heute, ist es so, dass sich Menschen dazu entscheiden, diese Worte sich anzuhören und davon auch gepackt zu werden und ihr Leben auch danach verändern zu lassen, sondern auch damals war das so, dass nebenan auch Menschen gepackt wurden von diesen Worten, aber hier steht, sie entsetzten sich. Sie haben vielleicht dieses Wort an sich herangelassen, aber vielleicht haben sie es auch verstanden und sind dann auch zu Nachfolger Christi geworden später. Vielleicht aber haben sie es auch nicht verstanden und wurden zumindest erstmal entsetzt. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten, stand da. Steht da. Kommen wir nun zu diesem Text, den ich heute genauer mit euch betrachten möchte. Und das ist dieser Text, der überschrieben ist mit der Überschrift von Luther, der schreibt da Salz und Licht. Jesus spricht hier: Ihr seid das Salz der Erde. Was meint er damit? Ihr seid das Salz der Erde. Wenn ich diesen Text lese, ich habe ihn mehrmals gelesen, dann habe ich immer ein Du gehört. Du bist das Salz der Erde. Also ich werde direkt angesprochen. Aber wenn wir uns genau das anschauen, und das ist mein erster Punkt, steht hier, ihr seid das Salz der Erde. Das heißt, wir zusammen, ja, auch als Jünger, als Nachfolger, sind mit angesprochen. Du als Einzelner in der Gruppe, aber du bist nicht alleine. Du hast eine Gemeinde um dich herum. Und seien es vielleicht nur 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9 oder 10 Leute, das ist egal. Du bist angesprochen in einer Gruppe. Ihr seid das Salz der Erde, steht da. Und du bist mitten hineingenommen in die ganz große Christenschar, die es auf der ganzen Welt gibt. Ihr seid es. Wenn er hier sagt Salz, dann habe ich mich gefragt, wie er darauf kommt. Und ich weiß, wenn Jesus, da könnt ihr die Bibel durchschauen, immer mal wieder Objekte nimmt, die er aufgreift, um etwas zu erklären, dann nimmt er das so häufig aus der Umwelt. Und ich hätte viele Kommentare noch nachschlagen können, aber ein Kommentar traf es für mich auf den Punkt. Und zwar, so wie man damals nämlich Salz aufbewahrte, so kann ich das verstehen. Nämlich, dass man Salz aufbewahrt hatte in so einem Bottich, ja, und Salz wuchs oder lag in der Umgebung, in der Natur, natürlich auch beim Toten Meer, das ja auch in der Nähe ist, einfach so da. Und es war mit Sedimenten vollgesetzt, es war mit Gipsanteilen und auch mit vielleicht natürlich, also Naturalien anderen, die waren damit beigemengt. Und so war dieses Salz, wenn man das aufbewahrte in diesem Bottich, nach mehreren Tagen oder vielleicht auch nach ein paar Wochen nicht so genießbar. Das musste raus, dieses Salz. Es musste verwendet werden. Sonst, ich würde es so bezeichnen, kippt dieses Salz in diesem Bottich um. Ja. Und wenn wir das auf uns übertragen, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann spricht er uns an, die wir hier, ja, sind wir hier, bleiben wir hier in diesem Bottich? Nein. Wir bleiben hier vielleicht immer wieder, um auch genährt zu werden. Aber wir müssen raus, das Salz muss raus. Und vielleicht ist es so, dass dieses Salz dann auch nicht mehr in dieser Form bleibt, wie wir das vielleicht denken. Wir wollen eigentlich doch, seien wir doch ganz ehrlich, oder ich bin das mal zu mir und sag, oder ich hoffe doch, ich bin immer ehrlich, aber ich, Oder ich versuche es zumindest. Ich möchte doch so bleiben, wie ich bin. Ich möchte mich doch nicht verändern lassen. Und doch bin ich jetzt als Pastor herausgefordert, mir Sachen anzueignen hier, die mir ganz neu sind. Und das geht euch doch genauso. Vielleicht müssen wir neue Wege einschlagen. Wir wissen es nicht. Aber hier steht das Salz. Und wenn das Salz rausgeht und wirken soll, zum Beispiel in einer Suppe, was passiert? Das Salz löst sich auf. Ja, es ist nicht so zu verstehen, dass wir jetzt rausgehen sollen und es komplett auflösen sollen. Und auch nicht so auflösen sollen, dass wir in der Welt verschwinden. Also die Gemeinde sozusagen vernichten sozusagen damit, uns auflösen. Genau das Gegenteil ist damit gemeint. Wir sollen uns auflösen, damit die Wirkkraft in der Welt sichtbar wird. Wenn du eine Suppe hast, reichen ganz wenige Salzkörner aus, um sie genießbar zu machen. Heiligenhafen, es hat mehrere Menschen hier. Vielleicht geht es in die Tausende, ich weiß nicht wie viele, ich habe die Zahl schon wieder vergessen, ich habe mal recherchiert. Wie viele hat ungefähr Heiligenhafen?
10.000.
Ja, es geht in die Tausende. Und wie viel sind wir? Ach, ein Salzkörnchen im Vergleich. Aber ein Salzkorn kann ausreichen, um die Suppe, die da ist, oder das Essen oder was du genießbar machen willst, genießbar zu machen. Jesus schreibt hier, dass Salz, das Salz hat also eine Bedeutung, wenn wir das Salz muss irgendwo hin und wahrscheinlich, und ohne dieses Salz, ja, wäre das, was drumherum ist, nicht genießbar. Das heißt, wir hier haben eine Bedeutung. Aber nicht wir, sondern letztendlich ist es Gott, der uns diese Bedeutung zuspricht und uns überhaupt zum Salz werden lässt. Das müssen wir wissen. Wenn nun das Salz nicht mehr Salz, steht hier weiter, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Wenn wir dranbleiben, wir haben hier diesen Weinstock gesehen vorhin in dieser Folie, wenn wir dranbleiben, wie es in Johannes 15 heißt, an diesem Weinstock, dann können wir nicht anders sein als Salz. Und jetzt komme ich zum zweiten Wort. Wir haben einmal das Ihr, das sind wir durchgegangen. Hier ist nicht nur ein Du gemeint, sondern wir sind alle gemeint als Gemeinde. Und das ist ein Zuspruch. Ihr seid das Salz. Und jetzt kommt ein Zuspruch, der mich begeistert. Nämlich, ihr seid das Salz bedeutet, du musst dich nicht anstrengen. Jesus spricht dir persönlich zu, du bist es. Du bist das Salz, was ich gebrauchen will. Und wenn ich hier an diese Gemeinde denke, dann denke ich, oh, wir haben viel zu kämpfen. Wir sind mit so wenigen unterwegs und wir müssen uns anstrengen. Aber eines dürfen wir wissen. Wir sind das Salz der Erde. Ist das nicht eine Erleichterung und eine Ermutigung für uns? Dass wir wissen dürfen, Jesus spricht uns zu, ich gebrauche euch, wie ihr seid. Ihr seid gebrauchbar, denn ihr seid mein Jünger, ihr seid das Salz, was wichtig ist für diese Umgebung. Damit ihr das, was fade ist, wieder schmackhaft machen werden könnt. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Bild, was doch so ähnlich ist. Es fängt genauso an mit dem gleichen Satz wie am Anfang auch. Ihr seid, und jetzt das Licht der Welt. Hier kann man sich stark mal auf das Licht konzentrieren. Ich habe da mal innegehalten und habe gedacht, hier kommt es ganz stark auf das Lichtsymbol an, was Jesus hier verwendet. Und es ist genauso wie das bei diesem Salzbild auch. Wenn danach nämlich steht, es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Mir ist es noch nie so aufgefallen, dass bei diesem Bild eigentlich eine Stadt gemeint sein muss, die im Dunkeln liegt. Wir sprechen hier von einer Stadt, wo wir sind, von Heiligenhafen. Aber können wir sagen, dass das so auch wahr ist? Heiligenhafen, sind hier viele Heilige unterwegs oder sind es alle? Nein. Und jetzt kommt der Kontrast und Jesus sagt, ha, diesen Namen könnt ihr erstmal beiseite schieben. Ich sag euch erstmal, und hier steht's, sozusagen. Also wir müssen das so lesen. Die Stadt hier, der Hafen hier, der liegt im Dunkeln, wenn wir mal ehrlich sind. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. Ich habe es folgendermaßen gelesen. Man zündet doch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel. Also man zündet doch nicht eine Gemeinde an und setzt sie einfach nur einfach hier an einem Fleck, sondern sie ist ein Leuchter, sondern man stellt sie auf einen Leuchter. Das heißt, sie kommt groß raus. Sie wird leuchten. Vielleicht müssen wir hier mal die Jalousie wegmachen oder irgendwas. Ich weiß nicht, irgendwas. Wir haben etwas, was Gott in uns hineinlegt und wir sind größer, als wir es vielleicht denken. Nicht, weil ich es sage, sondern weil Gott es uns zuspricht. Gott ist unsere Kraft und Gott ist unser Salz in uns und unser Licht und wir sind es durch ihn, weil er uns mit auf den Weg gibt zu den Menschen. Wir sind der Leuchtturm für diesen Hafen. Das ist jetzt nichts Überhebliches. Nein, ich sehe das nicht so. Gott spricht es mir zu und ich darf mich diesem Wort ihm anvertrauen und sagen, ja, ich will das wahrnehmen. Ich will mich selber hineinversetzen und sagen, ich möchte das da sein für das, was du mich geschaffen hast. Du sagst, ich bin Licht, ich bin dein Licht. Lasst uns das gemeinsam leben. Hier steht, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Und nun steht dann aber in 16, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Ihr braucht nichts anderes zu tun, als es zu lassen. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Und dann steht was, wo ich meine Probleme hatte. Da habe ich echt ein bisschen gehadert und habe gedacht, oh, wie kann ich das verstehen? Damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Müssen wir nun also doch viele Werke tun? Müssen wir uns doch anstrengen, um ein Licht zu sein oder Salz zu sein, wenn Gott uns das vorher zuspricht? Wie ist denn das im Verhältnis zu sehen? Und ich denke, diese guten Werke, die sind doch automatisch da drin, während wir Jesus nachfolgen. Wenn wir Jesus nachfolgen, heißt das auch, dass es Konsequenzen hat. Jesus sagt, sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Das Evangelium ist etwas, was eine große Scheidung mit sich trägt. Wir haben die dunkle Welt und wir haben das Licht. Wir haben das fade Essen und das Salz. Wir müssen uns gewiss sein, dass mit Jesus da eine radikale, ja, auch Forderung verbunden ist, wo wir sagen müssen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann ganz. Und das ist immer unabhängig, also das ist immer mit gemeint, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen, wir können nicht anders tun, als gute Werke zu tun. Wenn ich als Christ lebe, dann immer danach, dass ich Gott frage, was er für mein Leben vorhat. Jeden Tag kann ich es erfahren, wie Gott mich verändern will, ein Licht zu sein, was heller scheint. Ja, ich bin es, aber es kann heller scheinen. Und wie ich, wenn ich Jesus wirklich nachfolge, meine Salzkraft gut entfalten kann. Wenn wir dranbleiben an Jesus Christus, dann haben wir einfach nichts, was uns hindern kann, für diese dunkle Welt und auch für uns gut vorbereitet zu sein und ein Leben in Freude zu leben. Du hast es am Anfang gesagt und das fand ich so gut mit diesem Psalm 118 war es, ne? Diese Freude, es ist eine Freude, mit Gott zu leben und es ist eine Freude, ihm nachzufolgen. Seinen Vater zu verlassen, wie diese beiden das mussten, das haben die mit Schmerzen getan. Aber mit einer viel größeren Freude, wir wissen, dass es richtig ist, denn diesem Lehrer, dem wir nachfolgen, der eine große Autorität hat, wir haben es gelesen, er hat mit einer großen Vollmacht gesprochen, nicht wie die Schriftgelehrten. Dieser Jesus, diesem gilt es auch heute nachzufolgen. Und er hat eine große Autorität in meinem Leben eingenommen und den will ich nicht nachlassen. Und ich wünsche dir das, dass du das auch tagtäglich mehr und mehr entdeckst. Und du hast es vielleicht auch schon viele Tage in deinem Leben erfahren. Und so lasst uns nicht aufhören, diese Botschaft einfach nochmal neu zu empfangen, die hier steht. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ihr, damit sind wir gemeint und wir müssen es nicht alleine machen. Wenn wir so eine Kerze uns vielleicht anschauen, ja, das ist vielleicht ein kleines Licht, ja. Aber ist es nicht trotzdem ein Licht? Wenn du dich fühlst als kleines Licht, bist du nicht trotzdem ein Licht? Ihr seid das Licht der Welt. Es geht nicht darum, wie groß es ist. Es könnte auch ein Buschfeuer sein oder ein Scheinwerfer. Aber wenn Jesus es uns zusagt, ihr seid das Licht der Welt, dann hat das eine Bedeutung. Amen. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Und wir nehmen uns noch eine Pause, eine Minute und ich werde in das Gebet sprechen. Vater im Himmel, danke, dass wir bei dir angenommen sind, so wie wir sind. Ob wir uns fühlen, als wenn wir das große Licht sind oder nur das ganz kleine. Ob wir ein Scheinwerfer sind oder so eine kleine Diode. Danke, dass du zugesagt hast, dass du uns gebrauchst. Inmitten dieser Gemeinde und mit unseren Gaben, die wir haben. Danke, dass du mit uns die Welt auch verändern willst. Du wirst mit uns nicht die ganze Welt verändern, das wissen wir und dafür danken wir dir auch gleichzeitig, dass du uns für diese Aufgabe hingestellt hast, für die du uns vorgesehen hast. Und ich bitte dich, dass du jeden von uns die zeigst und auch dieser Gemeinde als Ganzen. Ich bitte dich um deinen Segen, auch dass wir dich hören, was du mit dieser Gemeinde vorhast. Und wir können nichts anderes tun, als einfach im vollen Vertrauen uns dir hinzugeben. Und danke, dass du diesen Schritt segnen wirst. Vater. Amen.